Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, nicht weil wir es haben wollen. Wir wollen seiner habhaft werden und ermitteln in Sachen Geld.
Geld regiert die Welt und hier finden wir heraus, was uns da regiert, aber auch wie uns Geld regiert.
Und heute mit einer Folge, neuen Folge innerhalb der Staffel Waren schöpfen. Ja, wenn Geld die Welt regiert, dann heißt das eben auch eine Regentschaft über die Waren. Wenn es also darum geht, Waren zu schöpfen, dann braucht man erstmal das Geld dafür, aber eben die Waren auch etwas, was das Geld braucht, das es verlangt, etwas, das man mit Geld kaufen kann, aber vor allem etwas, das man gegen Geld verkaufen kann. Und davon, von diesen Waren, die dazu dann werden, braucht man immer mehr.
Immer mehr, weil immer mehr Geld gemacht werden muss. Das ist der große Warnsog, der entsteht in Europa und er geht dann in die ganze Welt hinaus. Heute konzentrieren wir uns auf, ich zitiere mal den Untertitel unserer Folge, Eske, den fand ich sehr, sehr passend. Konzentrieren uns auf eine Gewalt, wie die Welt sie vor dem Geld nicht kannte. Gnadenlos und maßlos darin durchzusetzen, dass uns Waren Geld abwerfen, egal wie. Wir machen weiter mit Teil 2 unserer Episode 23. Das letzte Mal hatten wir uns ja über Indianervertreibung, Unterwerfung der Welt und zum guten Schluss dann mit Tee und den Opiumkriegen in China beschäftigt. Und jetzt geht's weiter mit dem letzten Teil dieser Folge, mitten rein in das sogenannte Kongo-Gräuel. Eske, du erzählst.
Noch ein Beispiel für diese europäische Expansion, für die Unterwerfung der Welt und wie wir sagen eben, die Unterwerfung der Welt durch das Geld. Der Kongo. Genau genommen, als diese Geschichte losgeht, gibt es ein Land namens Kongo überhaupt nicht. Das ist der Fluss, der so heißt, der so in Äquatornähe, eben an der Westküste Afrikas ins Meer mündet. Ein gewaltiger Strom, der den Portugiesen auffällt, weil da noch Kilometer weit vom Land aus gemessen der Sand, die Erde, das Meer da gelb und hell färbt. Und tatsächlich geht diese Geschichte der europäischen Expansion in diese Richtung schon auch früher los, als das, worauf wir uns dann konzentrieren werden. Also durchaus eben mit den Portugiesen, die das da entdecken. Sehr weit kommen die aber da nicht ins Land, weil es da eben so Katarakte gibt, über die der Kongo also hohe, große Höhen hinabstürzt. Und die sind erstmal nicht zu überwinden. Das heißt, man fährt eben so weit da rein, wie der Fluss da von da aus, eben vom Meer aus schiffbar ist. Aber was dann eben schon losgeht, ist ja die Jagd auf Menschen, um sie als Sklaven zu verkaufen. Das fängt damals auch nicht komplett an, aber jetzt hat es eben ein Interesse. Jetzt werden tatsächlich eben die Sklaven nicht nur eben hier entführt, Menschen entführt, um als Sklaven irgendwo zu dienen und eingesetzt zu werden, sondern um sie eben zu verkaufen. Und das heißt, mit einmal sind die Menschen, die Mengen an Menschen, die da rausgezogen werden, durchaus eben auch mit Hilfe der Eingeborenen, die dafür eben bezahlt werden, die schon auch dazu gezwungen werden. Diese Zahlen gehen also ins Unerträgliche. Jetzt kann man eigentlich nur noch sagen, die Grenze, bis zu der das geht, die Mengen sind eigentlich nur noch technisch bedingt, nämlich mit der Füllhöhe der Frachträume in den Schiffen, denn diese armen Menschen, unvorstellbar, werden ja da, also wie die Holzblöcke, einfach reingeschichtet, egal wie viele dann da überleben. Klar, es ist ein Verlust, aber noch größerer Verlust wäre es eben, da auf die Rücksicht zu nehmen und die ordentlich zu verpflegen und so weiter. Also muss man da eben, wie das so schön heißt, mit Schwund rechnen, beziehungsweise rechnet man mit Schwund, mit vielen Toten. Ein Kapitel, das für sich schon schwer ja,
furchtbar
erträglich ist.
Furchtbar. Es ist schwer erträglich, Eske. Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle. Und ich finde es auch genau richtig. Das macht unsere Arbeit auch schwer. Wir ermitteln, aber wir sind eben nicht kalt. Wir ermitteln, weil wir genau das Gegenteil sind. Wir müssen aber kalt ermitteln. Das geht gar nicht anders. Mhm. Und ich meine, was hier vielleicht kategorial, also wenn ich jetzt da einfach ins Wort falle, was für mich halt so wichtig auch nochmal war, zu verstehen, dass natürlich konnten auch Sklaven früher schon Waren sein. Ja? Ja. Vor dem Geld. Und natürlich gab es auch schon vor dem Geld so eine Form von Lohnarbeit. Und wir werden ja dazu auch in unserer fünften Folge dieser Staffel nochmal zurückkommen. Ja? Aber sobald das, worauf wir ja, also in der fünften Folge dieser Staffel, aber sobald eben aus Geld mehr Geld gemacht werden muss, kommen Waren unter neue Bedingungen. Und wenn die Bedingung des Sklaven, des armen Sklaven, des Geldes ist, dann ist es komplett anders. Dann geht es darum, wie viel Nutzen hat sie, um mir wieder Geld zu bringen? Wie viel kostet sie mich? Auf einmal hat eine Ware sowas wie Haltungskosten. Und wenn die Geldlogik die ist, wie bei den männlichen Hühnchen, die wir hatten, diese Küken, ja, das Schreddern von Küken, das gibt auch das Schreddern von Menschen. Dieses heißt, wenn es also praktisch, wenn man ausrechnet, das günstigste ist, es kommen widerstandsfähige Sklaven, was ich in den USA an, und dann können einfach 20% unter Deck sterben. Und man stellt sich die Bilder vor, dann wird einem schlecht. So, entschuldige bitte, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt rein bin. Ich wollte, glaube ich, einfach, dass du wieder Fassung kriegst.
Ich danke dir. Die Stimme ist weggeblieben. Ja,
ja, und aber das ist ja zu Recht, da bleibt dann die Stimme weg. Aber ich weiß gar nicht, wie du das jetzt aushalten willst, weil das wird ja noch viel, viel ekliger alles.
Und zwar jetzt, du hattest ja jetzt von Vorgängen die so erste Hälfte des 19. Jahrhunderts spielen, oder zumindest beginnen zu spielen, gesprochen. Unsere jetzt, den Kongo jetzt als Gebiet so plötzlich auch genannt werden lassen, die spielen in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert. Zwei Hauptfiguren, ein Henry Morton Stanley, der 1841 geboren ist, hat unter anderem Namen, der nimmt dann diesen Namen an, ist in Wales geboren, aber kommt dann nach Amerika und versteht sich dann entschieden als Amerikaner. Der macht sich auf, den Kongo-Fluss jetzt mal eben in Richtung auf die Quellen, die ja weit, weit, weit vom Meer entfernt sind. Der Kongo-Fluss macht er dann so einen Bogen erstmal nach Norden, bevor er dann sich nochmal nach Süden wendet, also jetzt in Gegenflussrichtung mal betrachtet. Dieser Stanley macht sich auf und dem gelingt es also, diese Katarakte da zu überwinden und den Fluss sehr weit zu verfolgen. Und mit diesem Erfolg kommt er zurück und nach Europa. Nein, nicht zurück, ja, doch für ihn auch zurück, aber eben da wird er auch eingeladen, um darüber zu sprechen. Insbesondere trifft er eben auf großes Interesse bei dem König von Belgien. Das ist der Sohn eines deutschen Fürsten, ein deutscher Fürst, den Belgien da eben sich zum König erwählt. Und das ist dann Leopold I., der hat seinen Sohn Leopold II inzwischen auf dem Thron sitzen. Und dieser Leopold II, der interessiert sich sehr für diese Nachricht aus dem dunklen Kontinent, wie es dann sehr gerne heißt. Und trifft sich auch mit Stanley. Er beruft eine geografische Konferenz ein zur Erschließung des Kongo 1876, gründet eine internationale afrikanische Gesellschaft, die später dann Internationale Kongo-Gesellschaft auch heißt und deren Präsident er ist. Und zwar eine Gesellschaft, die als Ziel philanthropische Interessen angibt und als solche also sehr wohlwollend anerkannt wird. Und Leopold schafft es, Stanley dafür zu gewinnen, jetzt in seinem Auftrag dieses Gebiet um den Kongo, um den Kongo-Fluss zu erschließen. Also mit den entsprechenden Mitteln ausgerüstet auch, also sagen mit Dampfschiffen, mit denen dann da eben gefahren werden soll, die auseinandergelegt werden und dann in Einzelteilen da hoch transportiert werden. Das geschieht genauso, wie du das am Anfang auch zu erwähnen hattest, auch schön in rechtlicher Form. Ich habe dir mal einen Vertrag von 1884, mit dem sich diese Gesellschaften, also in dem Fall vertreten durch Stanley, durchaus eben das Recht erwerben, zusprechen lassen, das Recht in diesem Land walten zu können, wie sie wollen. Man muss jetzt daran denken, das sind Verträge, die mit Häuptlingen der verschiedenen Stämme da, der verschiedenen Völker gemacht werden, die diese Verträge in einer fremden Sprache vorgelegt bekommen und die halt irgendwie anerkennen. Trotzdem, man hört sich mal die Formulierung an, also und stellt sich vor, jetzt jemand wie ein Irokese damit würde anfangen können. Also, diese Häuptlinge verpflichten sich aus freien Stücken für sich und ihre Erben und Nachfolger für alle Zeiten der genannten Assoziation, also diese Gesellschaft, die Souveränität und alle Souveränen und Herrscherrechte über ihre sämtlichen Gebiete zu übertragen und ihren Einfluss darin auszuüben, dass alle Arbeiten, Verbesserungen oder Expeditionen, welche die genannte Assoziation zu irgendwelcher Zeit in irgendeinem Teil dieser Gebiete veranlassen wird, durch Arbeitskräfte oder auf andere Weise unterstützt werden. Die müssen also dann noch helfen. Alle Straßen und Wasserläufe, welche sich in diesem Lande befinden, das Recht auf denselben Abgaben zu erheben, alle Jagd, Fischerei, Minen, also Bergbau und waldgerechtsame Rechte, sowie irgendwelche nicht okkupierten Ländereien, welche die genannte Assoziation sich zu irgendwelcher Zeit später auswählen wird, sollen ihr absolutes Eigentum sein. Da haben wir am Schluss das eine Wort. Das ist jetzt Eigentum, und zwar absolutes Eigentum. Es ist Privateigentum. Das ist Eigentum, in dem man so verfügt wie eben über Geldbesitz. Geldeigentum.
Übrigens, kurz Fußnote. Ja? Eigentlich sollte man das als Begriff übernehmen, weil ich finde, dieser Eigentumsbegriff ist ja immer so verwirrend, weil man ja auch von Titulareigentum und anderen Eigentumsformen vor dem Geld spricht. Ja? Ja. Aber sobald man Eigentum von Besitz unterscheidet und die Verrechtlichung hat, also die Logik, die Formbestimmung des Geldes hat, die praktisch unterscheidet zwischen Eigentum, Besitz und da gibt es sogar noch irgendwie sowas wie Verfügung oder sowas juristisch, wäre doch eigentlich der richtige Begriff absolutes Eigentum. Das ist ja unfassbar. Das Wort, was sie da wählen, ist tatsächlich im Sinne des Geldes absoluter Wert, komplett losgelöst, alle anderen sind ausgeschlossen, was es nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gab. Ja? Also erst beim Titulareigentum gab es nicht das komplette Ausschließen oder sowas. Weißt du? Und vor allem nicht als Rechtlichung. Fußnote. Ja. Fußnote Ende, auch dass du Luft holen kannst. Wir sprechen ja hier von einem Vertrag und was ich interessant finde, schon mal kurz als Spiegelung, was ich mitkriege, es wird eine Souveränität, was wir heute ganz selbstverständlich als Begriff kennen, eine Souveränität über ein Gebiet, wird rechtlich zugestanden, aber wem? Das ist doch eine Gesellschaft, also einer juristischen Person.
Ja. Richtig. Leopold wird dann mal zum Eigentümer, dieser Gesellschaft. Und
genau.
Dann ist es eigentlich sein absolutes Eigentum, das dazu gesprochen wird. Aber hier tatsächlich eben ist es noch nicht der Staat. Das
genau.
ändert nichts an dem Interesse, mit dem eben
Richtig.
Hier auf dieses Land zugegriffen wird. Es ist eine Behandlung dieses Stücks Afrika, das so tut, als ob es das ist so wie so ein unbewohntes Grundstück, das eben sein Eigentum darstellt und über das der Eigentümer dann entsprechend nach Gutdünken verfügen kann. Weißt? Und übrigens, also nicht nur Leopold und seine Leute da behandelt das so, sondern das ist in dieser Art, spricht jeder in Europa damals über Afrika, Forschungsreisende, Journalisten und halt diejenigen, die dann da ein Imperium, Kolonien gründen. Allesamt, wenn die von Afrika reden, dann reden die immer so, als gäbe es dort keine Afrikaner, sondern es wäre ein riesiger Leerraum, der förmlich wonach verlangt, in Wert umgewandelt zu werden, dass da all dieses Wertvolle, was sich in Geld darstellen lässt, gewonnen wird und rausgeholt wird.
Ja, ich meine, auch da hast du wieder Geldform. Alles wird zum Objekt, zum Mittel. Ja, so. Es gibt in dem Sinne keine Subjekte mehr, sondern alles wird zum Objekt, zum Mittel. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Eske, ist es ja fast schon eine Art von dreifacher Verrechtlichung. Das ist bestimmt unsauber gesprochen. Zum einen ist es ja was Internationales, ja, wo ja der Leopold als König da auftreten muss, dass international jemand ein Gebiet zugesprochen wird von denen, die da gar nicht leben, ja, von Europäern. Zweitens, dass es einer Firma zugesprochen wird. Mhm. Und drittens, verrechtlich im Sinne von, was der Inhalt des Rechtes ist, dass dann etwas, was heutzutage so ja auch wahrscheinlich schwer machbar wäre innerhalb eines Landes, das Mensch und alles so zum Eigentum erklärt wird. Ja, was ja fast schon was Feudales hat, ja, dass auch der Mensch zum Eigentum jetzt von dieser Firma, vom Leopold wird.
Ja, sehr gut, sehr richtig gesprochen. Mal ein kleiner Blick, jetzt einfach mal wie Stanley da vorgeht, wenn er da vordringt, also was schon beachtlich ist, also diese Schwierigkeiten alle zu überwinden, aber eine Schwierigkeit natürlich auch, mit den Menschen dort eben zurande zu kommen. Dann zitiere ich mal einen von den Offizieren von diesem Stanley, denn selbstverständlich ist ein großer Teil der Leute, die da mitmachen, sind es Soldaten, der erzählt, es war höchst interessant, im Busch zu liegen und die Eingeborenen heimlich bei ihrer täglichen Arbeit zu beobachten. Einige Frauen machten Bananenmehl, indem sie getrocknete Bananen zerstampften. Wir konnten sehen, wie die Männer Hütten bauten und andere Arbeit verrichteten, während Jungen und Mädchen herumrannten und sangen. Wunderbar, sagen wir, ja. Dann? Ich eröffnete die Jagd und schoss einen Kerl durch die Brust. Er stürzte wie ein Stein zu Boden. Unmittelbar darauf prasselte eine Salve in das Dorf. So gehen hier die Leute von Stanley und eben insofern auch die von Leopold vor, um sich ein Dorf nach dem anderen zu erschließen. Das Erste, was... Jetzt, warum überhaupt diese Erschließung des Landes? Tatsächlich auch, ja, wirklich für dann eine Eisenbahn, die selbst sowas wird da gebaut, was schon wirklich auch eine Leistung ist. Aber warum? Das Erste ist natürlich wirklich nur alles, was eben zu Hause irgendwie Geld verspricht, wird aus diesem Land gezogen. Und was braucht man dafür? Dafür braucht man Träger. Noch gibt es die Eisenbahn nicht, sondern auch die Teile für die Außenbahn, Eisenbahn müssen ja erstmal dahin hingetragen werden. Und die Träger, die werden entsprechend gewonnen, wie man es ja jetzt gerade mit so einem Blick in den Besuch eines Dorfes erlebt hat. 1896 schreibt ein belgischer Senator, der da sich aufhält. Ununterbrochen stießen wir auf Träger, schwarz, elend, mit nichts als einem schrecklichen, schmutzigen Lendenschurz am Leib. Kraushaarig und barhäuptig trugen sie die Lasten. Kisten, Ballen, Elefantenzähne, Fässer. Die meisten von ihnen schwächlich, ermattet unter einer Last, die durch Müdigkeit und unzureichende Kost eine Handvoll Reis und ein bisschen stinkender Trockenfisch noch beschwerlicher wurde. Jämmerlich wankende Karyatiden, Lasttiere mit dünnen Affenbeinen, zusammengefallenen Gesichtern, die Augen starr und weit geöffnet, weil sie angestrengt das Gleichgewicht zu halten suchen und benommen sind vor Erschöpfung. Tausende torkeln vorüber, requiriert vom Freistaat, der über die Waffe einer allmächtigen Miliz verfügt. Insekten, deren zahllose Kolonnen über Berg und Tal ausschwärmen müssen, die längs des Wegs krepieren oder nach dem Marsch in ihre Dörfer zurückkehren und dort vor Entkräftung sterben. Das sind Märsche von bis zu 600 Meilen. Einen solchen Marsch überlebt keiner der Träger. Interessante Kleinigkeit. Die haben nichts an, außer schrecklich schmutzigen Lindenschurzen. Denn daran liegt den Eindringlingen, insbesondere Slendys, also empört, dass die da überall nackt rumlaufen. Das heißt also, man darf diesen Menschen alles antun. Aber das wird dann tatsächlich auch als erster Schritt in die Zivilisation, die diese Leute da machen würden, gerühmt in Europa. Sie müssen was anziehen. Und wenn es dieser Lendenschurz ist. Kleinigkeit zum
genau, Lufthuch. Aber da geht es ja nicht darum, dass man ihnen alles antun darf, nur das nicht, sondern es geht darum, das wollen die Europäer ihren Augen nicht antun.
Das verwirrt ja.
Sind wir komplett ehrlich. Ja? Mhm. Und da kommt man schon mal in der Tat in diese Richtung, was das bedeutet, wenn Menschen zu Waren werden. Und wenn Menschen noch aus so einem feudalen Verständnis heraus, das hat ja noch Noten davon, dass man also über Leute verfügt, als wären sie nichts anderes als Objekte, aber jetzt noch mit der Logik eben des Geldes, da sieht man, wozu das führt. Genau, aber es wird ja leider noch schlimmer.
Ja. Diese Eroberung des Landes, die jetzt nicht mit Heeren, aber eben mit diesen mit dieser Form der Miliz, also der Bewaffneten, der Bewaffneten natürlich eben durchgeführt wird, führt so richtig schön bereits zu kolonialen Verhältnissen, wo eben die Weißen da in ihren Villen sitzen und sich bedienen lassen. Und einer zum Beispiel erlebt dann was, er hört da ziemlich Lärm. Und sieht, dass auf dem Hof eines weißen Siedlers dort Kinder gepeitscht werden mit der Chikot. Das ist die Nilpferdpeitsche. Das ist also gedrehte Nilpferdhaut, die mit jedem Hieb die gepeitschte Haut zerreißt. Und da bekommen Kinder diese Nilpferdpeitsche zu spüren. Kinder, warum? Weil sie in Gegenwart eines weißen Mannes gelacht haben. Und sie bekommen zweimal 25 Hiebe, schön verteilt auf 2 Tage. Warum? Weil sie die 50 Hiebe am Stück nicht überlebt hätten. Und das sollen sie aber. Es gibt Kinderkolonien, die dann gegründet werden, auch zur Aufzucht von Soldaten. Denn selbstverständlich werden die Leute vor Ort auch noch dazu gezwungen, als Soldaten mitzumachen und sind zynischerweise wohlberaten, da mitzumachen, denn wenn sie nicht mitmachen, werden sie zu den Objekten der Soldaten. Diese Kinderkolonien werden auch von katholischen Missionaren betrieben. Das ist schon einmal nur dieses Erschließen dieses Landes, das mit dieser unglaublichen Gewalt vor sich geht. Aber dann gibt es noch einen Einschnitt, von dem du natürlich weißt. 1890 beginnt die Dunlop Company, von dem Erfinder Dunlop, eben ins Leben gerufen, mit der Herstellung von Gummireifen. Gummi wird tatsächlich von Columbus entdeckt, wie man so sagen mag, in der Karibik. Und die Erfindung, wie der also dann zu wie der Kautschuk da zu Gummi verarbeitet werden kann. Das ist dann, gelingt dann 1840, Goodyear. So, und wir wissen, jetzt beginnt dann die Zeit dann auch der, also Fahrräder, aber dann eben auch Autos. Das heißt, dass der Gummi wird zu einer sehr begehrten Ware. Und es ist das wildes Unglück, dass in den äquatorialen Regenwäldern wilder Kautschuk wächst, und zwar in Ranken, hoch, hoch in den Bäumen. Und diese äquatorialen Regenwälder, die bedecken also ungefähr die Hälfte dieses Gebiets, das jetzt dann beginnt, eben Kongo genannt zu werden oder dann gar auch eben zum Kongo-Staat erhoben wird von Seiten Belgiens. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, noch eine Feinheit. Was den Kautschuk anbelangt, ist eine Konkurrenz absehbar. Denn es gibt auch Kautschukbäume, also nicht nur diese Ranken. Und die lassen sich auf Plantagen ziehen. Und man beginnt also auch dort, wo das möglich ist, in Lateinamerika und Asien, mit solchen Plantagen. Aber diese Bäume sind sehr schwer zu ziehen. Und es braucht also absehbar 2 Jahrzehnte, bis es soweit ist, dass die auch noch eben Kautschuk liefern können. Und das heißt, Kongo bzw. eben Leopold und seine Gesellschaften, es sind auch inzwischen konzessionierte Gesellschaften da dabei, die haben jetzt 2 Jahrzehnte da, um die entsprechenden Gewinne zu machen. Zwischen 1890 und 1904 hat man mal berechnet, sind also die Gesamtgewinne aus dem Kautschukgeschäft des Kongo fast ums 100-fache gestiegen. Dafür, für diese Gewinne, braucht es nicht zu viel aufgewendetes Geld, also wenig Kapital. Was vor allem nötig ist, sind natürlich diejenigen Leute, die diesen Kautschuk gewinnen. Jetzt kann man die Kautschuksammler nicht so zusammenketten, wie man zum Beispiel eben die Träger zusammenketten kann und Leute, wenn sie andere Arbeiten machen müssen. Das ist da nicht möglich. Was macht man dann? Vor allem, also diese Ranken wachsen vielleicht in der Nähe, erstmal in der Nähe des Dorfes, aber wenn sie dann eben allzu viel Kautschuk da geerntet wird daraus, trocknen die auch aus und man muss immer weiter weg vom Dorf gehen als Einheimischer, als Eingeborener, um dann auf Befehl, nach Befehl Kautschuk zu sammeln. Auch immer höher noch in die Bäume, sodass dass die Abstürze natürlich auch absehbar sind. Was ist eine Möglichkeit, die Leute dazu zu zwingen? Ich zitiere wieder mal einen, der das miterlebt hat. Eine Zwangsmethode war die, dass man mit Kanus bei einem Dorf anlegte, dessen Einwohner daraufhin regelmäßig das Weite suchten. Soldaten wurden dann an Land geschickt und begannen sogleich mit dem Plündern, wobei sie aus den Häusern alle Hühner, alles Korn und so weiter herausholten. Danach griffen sie die Eingeborenen an, finden die also, bis sie sich ihrer Frauen bemächtigen konnten. Die Frauen wurden als Geiseln festgehalten, die wurden angekettet zum Beispiel, bis der Häuptling des Bezirks dann eben die geforderte Menge an Kilogramm Kautschuk herbeigeschafft hatte. Wenn der Kautschuk dann zusammengebracht war, wurden die Frauen noch einmal für ein paar Ziegen pro Kopf an ihre Besitzer zurückverkauft. Und so verfuhr man dann eben in einem Dorf nach dem anderen, bis jeweils die gewünschte Menge an Kautschuk beisammen war. Das heißt, die Leute werden gezwungen, Kautschuk zu sammeln, durch die Geiselnahme, insbesondere eben der Frauen, weil die Männer dann eben das zu sammeln haben und die nur eins machen können, eben um ihre Frauen wieder zu gewinnen. Erstens einen Kautschuk zu liefern, aber dann auch noch für die Frauen nochmal zu zahlen. Es gibt buchstäblich Anweisungen, Handreichungen der Kolonialverwaltung an ihre Bediensteten. Bediensteten, die halt da zumindest an jedem Standort eben der Eindringlinge da ausgehängt werden. Und da steht, wie macht man da Gefangene? Die laufen doch weg, die versuchen doch das Weite, ja. Gefangene zu machen ist in Afrika eine leichte Sache, denn wenn sich die Eingeborenen verstecken, dann werden sie das nicht weit von ihrem Dorf tun, weil sie in den Gärten rund um das Dorf nach ihrer Nahrung suchen. Auch das kennen wir ja von den Irokesen, ein solches idyllisches Leben, ja. Wenn man diese Gärten sorgsam im Auge behält, ist man sicher, die Leute schon nach kurzer Zeit gefangen nehmen zu können. Wenn Sie jetzt, spricht sozusagen diese Handreichung den Leser an, den Bediensteten der Kolonialverwaltung, wenn Sie sehen, dass Sie genug Gefangene haben, dann suchen Sie unter diesen eine ältere Person aus, vorzugsweise eine alte Frau. Machen Sie ihr ein Geschenk und schicken Sie sie zu Ihrem Häuptling zurück, damit Verhandlungen aufgenommen werden können. Da der Häuptling seine Leute auf freiem Fuß sehen möchte, der hat Ehre im Leib, wird er sich gewöhnlich dafür entscheiden, Vertreter zu entsenden. Und dann wird verhandelt, beziehungsweise dann wird eben befohlen, ihr habt so und so viel Kautschuk abzugeben. Der wird schon auch ab und zu dann noch symbolisch bezahlt, mit irgendwelchen Perlen schon auch noch, vielleicht eben für den Häuptling. Und ja, einer erzählt dann auch, er bekam dann auch zur Bezahlung Menschen. 6 Frauen, 2 Männer, erwähnt er da. Und sagt ja und erzählt, ja, derjenige, der ihm den übergibt, diese Menschen übergibt, sagt, ja, ich könne sie essen oder töten oder als Sklaven verwenden, ganz wie ich wolle. So, diese Geiselnahme ist also politisch gewollt, wird in solchen Anweisungen, ja, wirklich eben als Anweisung nahegebracht, verbreitet. Und noch jetzt, verzeih, ich muss Luft holen.
Nein, lass mich mal 2, 3 ja, Sachen zusammenfassen. Gerne, ja. Dann kannst du Luft holen.
Ja.
Also, es gibt eine wunderbare Folge auch darüber, Geschichten aus der Geschichte, wir werden die verlinken zum Thema Kautschuk. Mhm. Was mich komplett gewundert hat, das gebe ich zu, was für ein chemischer Banause ich doch bin. Gummi fühlte sich für mich lange Zeit nicht wie ein Naturprodukt an. Ja? Also der erste Punkt ist, dass es bis heute immer noch sinnvoll ist, Kautschuk mit zu verwenden, um Gummi zu haben. Das war mir gar nicht klar. Also man braucht ein Naturprodukt. Und das Zweite, das war für die Industrialisierung, die einsetzt, ein unverzichtbarer Stoff, ja, ein unverzichtbarer Stoff, der war in doppelter Hinsicht komplett wertvoll. Einerseits im Hinblick auf, was er einbringt als Ware und in der anderen Hinblick drauf, was er für eine Bedeutung hat, zum Beispiel auch für Militär. Gummireifen sind einfach militärisch sinnvoller als Holzreifen oder was auch immer oder Pferde. Ja? Und kleine Fußnote und dann hast du Luft geschnappt. Hast du eine Idee beim ersten Auto, wo Gummireifen aufgezogen worden sind, wie viel die gekostet haben im Verhältnis zum gesamten Auto?
Nein, weiß ich nicht.
Was tippst du mal? Tipp mal.
Ja, wenn du so fragst, also dann die Hälfte vom...
Ja, die Hälfte. Wirklich, ja. Wirklich, was, ja. Und das einfach nochmal zu ermessen, das ist ja wie Öl, wie flüssiges Gold. Mhm. Nicht nur, dass sie es brauchen und zum Beispiel auch eine andere Fußnote, die Nazis da, die hatten das Problem, dass sie eben nicht so viel Zugriff auf Kautschuk haben. Die haben wie verrückt geforscht, können wir das irgendwie ersetzen, weil die wussten, wir brauchen Gummi für Krieg. Es ist so wichtig in seiner Gebrauchswertigkeit für diese industrialisierenden Gesellschaften, die natürlich auch weiter in Krieg führen, aber einfach Gummireifen auch brauchen, überhaupt Gummi in allem Möglichen und so unfassbar wertvoll, dass man dafür auch solche Verbrechen begeht ohne Ende, weil das hat Belgien viel Geld eingebracht. So, und jetzt denke ich mal, bist du wieder zu Atem gekommen, mein lieber Eske.
Ja, ja. Mhm.
Komm weiter im Text.
Ja, dieses Eintreiben von Kautschuk, also das Zwingen der einheimischen Menschen, die wirklich überhaupt keinen Sinn drin sehen, Kautschuk zu gewinnen. Das trifft natürlich jetzt auch auf Widerstand. Also es gibt Dörfer, die sich da zu weigern versuchen. Es gibt auch durchaus zum Teil Aufstände, wo sich mal welche zusammentun, nachdem sich dann ja doch rumgesprochen hat, was da unterwegs ist mit diesen Weißen. Und so ist also ein Mittel außer der Geiselnahme durchaus auch von der Logik des Geldes her völlig verständlich, dass die Leute gezwungen werden, hier zu gehorchen, indem andere massenhaft getötet werden. Das ist also ein unglaubliches Morden, was da stattfindet. Und mit einer Besonderheit, man hat jetzt als Soldat nachzuweisen, dass man jemanden getötet hat, indem man ihm eine Hand abschneidet. Das beginnt nicht erst dann, wenn die Leute tot sind, sondern ich lese nochmal einen obersten Kommissar vor, ist der Kommissar für den Äquator-Distrikt, wie er da von europäischer Seite natürlich ernannt wurde. Der hat schon gewusst, als es um Kautschuk ging, habe ich der Regierung umgehend geschrieben, wenn man in dem Distrikt Kautschuk sammeln will, dann muss man Hände, Nasen und Ohren abschneiden. Schon mal vorweg, um klarzumachen, Achtung, wir machen hier keinen Spaß. Und das geschieht. Also, wenn sich ein Dorf jetzt diesem Sammeln verweigert hat, dann war es sowieso klar, die Truppen von Staat oder von Unternehmen haben wirklich jeden erschossen, der ihnen dann vor die Flinte kam, damit auch wirklich eben jeder die Lektion versteht. Aber dabei wurde sehr wohl noch eine scharfe Logik angewandt, nämlich Kugeln kosten. Die darf man nicht verschwenden. Es wurde von den Soldaten verlangt, für jede Kugel, die an sie ausgegeben wurde, zu beweisen, dass mit jeder einzelnen Kugel auch wirklich jemand getötet worden war. Und dass sie nicht etwa beim Jagen vergeudet worden war, auch nicht etwa dadurch vergeudet, dass man denjenigen nicht jemanden nicht getroffen hat gleich. Das heißt, dieses Töten geht einher mit einer Buchführung in Form von Händen. Als Standardbeweis für die Tötung eines Menschen gilt eben, dass man die rechte Hand der Leiche vorweist, aber nicht erst einer Leiche. Ein Offizier sagt, manchmal verschießen die Soldaten eine Patrone, wenn sie ein Tier jagen. Und dann schneiden sie einem Lebenden die Hand ab. Das heißt, für jede Patrone wird eine Hand abgeliefert. Und zum Teil haben die Leute Glück, dass sie vorher erschossen worden sind, zum großen Teil aber, wenn man dann denkt, wie zielgerichtet denn das zugehen müsste mit diesen Schüssen, werden den Leuten eben beim Lebenden, im lebenden Körper die Hände
Genau.
abgeschnitten,
Und
Füße, Nasen, Ohren.
genau. Und übrigens Fußnote, auch weil Kugeln zum Jagen verwandt worden sind.
Ja.
Wenn jetzt die Kugel kostet, Geldlogik, und ich muss nachweisen, dass ich für jede Kugel jemand getötet habe, wurde auch deswegen ganz vielen Menschen im Kongo lebend Hände abgehackt, damit man jagen kann. Auch das kam vor. Ja, deswegen, ich glaube, die Verstümmelung war ja unfassbar. Weil, glaube ich, die Hälfte der Bevölkerung waren am Ende verstümmelt, oder?
Da weiß ich
Also
keine
Unmenge
Zahlen.
Zahlen,
Ja,
Unmenge
ja.
Zahlen,
Ja, ja.
Unmenge an Zahlen. Also Unmenge an Zahlen. Und ich, sorry, mach weiter, dann reflektieren wir gleich nochmal. Ich finde, was wir alle Beispiele haben, da kann man so gut reflektieren, was eine Ware ist, wie es zu Preisen kommt, and so on. Ja? In dieser Ekelhaftigkeit. Kannst du noch?
Ich kann ja, mit Mühe, also eine Besonderheit gehört noch in dieses Thema, Hände rein. Die mussten ja so richtig gesammelt werden und nicht nur dem Offizier vorgelegt werden, sondern richtig der Niederlassung, der Handelsniederlassung oder Erschließungsniederlassung, wie man sie auch nennen mag, musste das vorgelegt werden. Und das heißt, die mussten auch wiederum transportiert werden über Tage und damit sie haltbar werden, wurden sie geräuchert. dieser Rauch, dieser Räucherung zog auch durch das Land. Oder wenn man gehänselt hat, wenn Soldaten gehänselt wurden, ja, ach, ihr bringt ja immer nur Frauen um, dann haben sie entsprechend auch Männern die Genitalien abgeschnitten, um zu beweisen, nein, wir bringen auch Männer um. Die Teufel vom Äquator, so wurden sie genannt von den Einheimischen. Ich zitiere nochmal. Von allen Leichen, die bei den Kämpfen getötet worden waren, mussten wir die Hände abschneiden. Er, also der Offizier in dem Fall, wollte die Zahl der Hände sehen, die jeder Soldat abgeschnitten hatte. Man musste sie ihm in Körben bringen. Jedes Dorf, das die Lieferung von Kautschuk verweigerte, wurde durchkämmt und restlos gesäubert. Dieses Wort kennen wir von später sehr gut. Als junger Mann sah ich, wie ein Soldat, der gerade das Dorf Bojeka bewachte, sich ein großes Netz griff, 10 Gefangene genommene hineinsteckte, schwere Steine an das Netzband und das Ganze in den Fluss schubste. Soldaten zwangen junge Männer, ihre Mutter oder ihre Schwestern zu töten oder zu vergewaltigen. Und selbstverständlich war das auch das Schicksal vieler der Frauen, die da eben als Geiseln genommen waren, solange die Männer zu Kautschuk sammeln gezwungen waren. Also Zahlen. Also wenn da, übrigens, wenn da 6.000 Patronen verbraucht wurden, das war mal ein so ein Zug am Ufer des Momboyo, dann heißt das natürlich, dass weit mehr als 6.000 getötet wurden oder verstümmelt wurden. Denn es war üblich, Kinder einfach mit dem Gewehrkolben zu erschlagen. Die belgische Kolonialverwaltung ordnet 1924 eine Volkszählung an. Da hat Leopold dann übrigens inzwischen seinen Besitz, sein Eigentum daran an den Staat Belgien verkaufen müssen, abgeben müssen. Also Volkszählung, warum? Sie war besorgt über den Mangel an Arbeitskräften. Das stimmt natürlich, die Leute fehlen ja dann dafür. Zitat, die Gefahr besteht, dass unsere eingeborene Bevölkerung, das muss man sich anhören, eines Tages kollabiert und verschwindet. So, sagt es der ständige Ausschuss des Congrès National Colonial und ist dann noch etwas gereizt. Wir stehen dann vor einer Art Wüste. Ja. Wir stehen dann vor einer Art Wüste. Also Daniel, also die Zahlen weiß ich nur jetzt an Opfern, sind die genauesten Schätzungen zu dem Ergebnis gekommen, also dass es rund 10 Millionen waren.
Die, das ist die Hälfte der Menschen, die da leben. Ja,
also eine Halbierung der Bevölkerung.
Genau. 10 Millionen für Kautschuk, 10 Millionen Menschen verstümmeln, ihre Frauen in Geiselhaft nehmen, ja, damit sie freiwillig Kautschuk sammeln, wenn man das unter Zwangsarbeit nicht hinkriegt. Ja. Also wie intelligent. Da gibt es, wie du es so schön beschrieben hast, mit diesen Manuals. Also auch damals schon gab es Unternehmensberater, die überlegt haben, wie man praktisch am besten und am günstigsten Kautschuk gewinnen kann. Sie stellen fest, es braucht eine Freiwilligkeit, aber die kriegt man nicht, weil keiner Bock drauf hat und ist sonst viel zu teuer. Wie kriegt man es billig hin? Ja, ganz einfach. Du nimmst ihre Frauen gefangen. Ne? Wie nimmt man sie gefangen? Ja, man überfällt die Dörfer, nimmt erstmal alle Nahrungsmittel raus, damit die sich nicht mehr versorgen können und wartet an ihren Gärten, wo sie ja hinkommen müssen, weil sie es nicht anders gewohnt sind. Fängt sie ab und wartet, bis ein Häuptling kommt, weil er schlicht und ergreifend nicht will, dass die Frauen in Geisel genommen werden, vergewaltigt, geschändet und alles mit ihnen absteht. Und deswegen fangen die an, freiwillig zu sammeln. Alles in einem Manual, Unternehmensberatung, damals in dieser Zeit. So, wirklich super ekelhaft, offensichtlich ekelhaft, aber eine interessante Form von Warnschöpfen. So, jetzt bin ich dir wieder reingekritscht, mein lieber Eske. Wie weit bist du in deinen Kongo-Kreuel? Das nicht umsonst so heißt. Kongo-Kreuel, das ist ein Kreuel.
Das sind Kreuel, das sind Kreuel. Und die werden immerhin dann doch mal bekannt. Achso, erinnern wir uns, dass das Ganze ja im Namen der philanthropischen Gefühlszuwendung für diesen dunklen Kontinent angefangen wurde, verbreitet wurde, anerkannt wurde. Schließlich dringt es dann doch zu, wie es da zugeht. Übrigens, natürlich werden Leute, die das bekannt machen wollen, eingeschüchtert und man versucht, sie davon abzubringen. Aber es gibt dann eben Fotos von diesen Menschen ohne Hände, ohne Füße. 1908 ist dann Leopold gezwungen, da in dieser Hinsicht abzudanken, und der Staat Belgien tritt ein. Und dann geht es dann ganz anders weiter. Nein, die Zwangsarbeit geht genauso weiter. Also vielleicht einige der Gräuel werden jetzt vielleicht eben vermieden, aber insgesamt die Einrichtung der Zwangsarbeit, die ist ja jetzt nicht eine Idee, nur die persönliche Idee des bösen Leopold II., sondern diese Idee ist diejenige, die jeder haben muss, der eben als Staat vom Geld lebt. Und deswegen geht es natürlich folgerichtig mit dieser Zwangsarbeit weiter. Es kommt einfach die Zeit, wo dann aber auch diese Art von Gewinn eben zurückgeht. Wir haben ja schon gesagt, also diese Kautschukgewinnung von diesen Ranken, die wird dann abgelöst von diesen Plantagen. Die sind ja dann mal so weit. Also da gehen hier die Gewinne durchaus zurück. Sie lösen sich natürlich nicht auf. Sie bleiben schon noch wichtige Gewinne. Gut, es kommt immer wieder also zu Aufständen. 1959 dann gerade im Kongo-Gebiet eben zu Massendemonstrationen, werden wie üblich von der Force Publique, also von diesem Militär dort, blutig unterdrückt. Trotzdem, 1960 kommt es zur Unabhängigkeit. Das heißt, Belgien findet sich bereit, der Staat menschlicherweise auf seine souveräne Verfügung über dieses Gebiet zu verzichten. Das Gebiet wird unabhängig. Aber, das machen wir uns klar, unabhängig wird da ein Gebiet, auf dem die Menschen ihre Art und Weise, wie sie sich versorgt haben, vollständig zerstört worden ist. Und wo sie nicht völlig zerstört worden ist, wie sie ihnen untersagt. Den Menschen wird aufgezwungen, jetzt eben auch für Geld zu arbeiten. Erstmal etwas eben zu erwirtschaften, irgendwelche Waren beizubringen, die sie dann gegen Geld verkaufen, um davon dann zu leben. Und also ist das ganze Gebiet auch eben schön zusammengefasst zu einem Staat durch diese europäischen Machthaber jetzt gezwungen, als Staat zu funktionieren. Erzwungenermaßen ein Staat, der natürlich andauernd jetzt von Belgien aus, von Weißen regiert wurde, also nach wie vor darauf angewiesen ist, dass die da weiter das Sagen haben. Trotzdem, also es werden Einheimische gewählt. Lumumba ist dann der Erste, der zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Und der immerhin, ein heller Kopf, erkennt als Notwendigkeit, erstens, dass diese politische Unabhängigkeit, die dem Land gewährt wird, also auf diese absurde Weise natürlich überhaupt nicht ausreicht, um diesen Teil von Afrika oder am besten natürlich Afrika insgesamt von seiner kolonialen Vergangenheit zu befreien. Geschweige denn, dass da irgendwas mal wieder gut gemacht worden wäre, ja, sondern er erkennt, es muss auch dazu kommen, dass der Kontinent aufhört, als wirtschaftliche Kolonie Europas eingesetzt zu werden. Europas, und das heißt natürlich längst eben auch von Amerika und dann eben auch anderer Staaten. Es gibt längst ausländische Unternehmen, die systematisch aus dem Land rausholen. Kupfer, Kobalt, Diamanten, Gold, Zinn, Mangan, Zink und so weiter. Das heißt, wenn das jetzt durch einen Staat, Zaire, wie er dann heißt, mal unterbunden würde, wie es die Absicht von Lumumba ist, dann wäre da wieder mal Gewinn eingeschränkt. Das darf nicht sein. Es gibt also, die USA geben den Auftrag an die CIA, Lumumba zu töten. Die machen versuchen das mit Gift, das klappt nicht, die kommen nicht nah genug ran, aber Am Ende bekennt sich der belgische Geheimdienst dazu, dass sie das geschafft haben, eben durch Einfluss bei dem örtlichen Militär Lumumba zu verhaften. Er wird misshandelt und 1961 heimlich erschossen und in einem unbekannten Grab verscharrt. Und auf jeden Fall dorthin wurde er von einem CIA-Beamten rumgekarrt im Kofferraum. Das heißt, es bleibt dabei natürlich, die politische Unabhängigkeit ändert nichts daran, wie diese Länder weiterhin als wirtschaftliche Kolonie eingespannt sind. Und große Überraschung, was wird aus dem Kongo-Staat? Ein Failed State, wie das schön heißt, mit einer unsäglichen Armut, aber eine Armut, die dann säuberlich in Dollar gemessen wird. Also heißt es dann eben, dass das durchschnittliche Einkommen dann eben bei 2 Dollar liegt oder zumindest bei den Armen eben bei 2 Dollar täglich liegt. Also in Dollar wird es schön gemessen, was alles da diesen Menschen aufgezwungen und was alles ihnen genommen worden ist, damit sie in dieser unsäglichen Armut leben, das bleibt darin verschwunden in dieser Bemessung 2 Dollar am Tag.
Also vielen, vielen Dank jetzt für dieses uns in diese Welt des Wahnschöpfens hineingezogen haben, hineingeführt haben. Wir sind am Ende jetzt einer Doppelfolge, die man hintereinander auch anhören kann, können wir nur empfehlen. Bevor wir in Ruhe reflektieren, was alle 3 Geschichten gemein haben, würde ich bitte noch mal kurz beim Kautschuk bleiben. Kautschuk ist als Ware im doppelten Sinne wichtig, hattest du ja herausgearbeitet, einerseits für die Industrialisierung, also von ihrer Gebrauchswertseite, aber vor allem, weil sie eben Geld einbringt. Ja, also ihre Gebrauchsgegenständlichkeit ist komplett wichtig, dass man zum Beispiel besser Krieg führen kann, aber sie bringt Geld ein. Wie aber kann Kautschuk gewonnen werden? Das ist nämlich dieser faszinierende Punkt. Durch eine Pflanze, nicht dadurch, dass man jetzt Maschinen herstellt, Fabriken herstellt, sondern durch eine Pflanze. Also hier ist das Geld gezwungen, in andere Länder zu gehen, um dort in irgendeiner Art und Weise das zu organisieren und tut dies mit aller Härte. Also ich fand jetzt für mich nochmal das, was du in der letzten Folge auch schon mal nochmal erwähnt hattest am Ende, falls du dich erinnerst, wie ein Land als Eigentum übertragen wird und damit alles dort nicht mehr als menschlich oder lebendige oder irgendwie Wertvolles zählt, also wertvoll jetzt nicht im Sinne von Ökonomie, sondern als was Würde hat, sondern einfach komplett alles benutzt werden darf mit allen Mitteln, Mensch, Natur, alles, um einfach nur einem zu folgen, aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist das, was mich jetzt an diesem Punkt am meisten nochmal umgetrieben hat, also auch dieser Zusammenhang zu Folge 1. Eske, wenn du jetzt, du hast dich jetzt damit intensiv beschäftigt, wenn wir dich jetzt fragen würden, was wären die 1 bis 2, 3 wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Ausflug in den Kongo, was würdest du hier nochmal hervorheben wollen?
Selbstverständlich genau das auch, was du jetzt gerade genannt hast. Aber eben auch noch etwas, was wir noch gar nicht so richtig erwähnt haben, wie nämlich dieser Zwang aus dem Land so viel wie möglich rauszuholen, weil es ums Geld geht, überhaupt keine Grenze kennt. Der hat auch keine Grenze daran, dass jetzt Leopold II. Da in Belgien das Geld für das und das, für Geliebte oder sonst wie ausgibt. Er hat so, das sind solche viele Millionen, dass er dann irgendwelche absolut banalen Prunkbauten da bauen lässt. Das heißt, der weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Dieses Geld hat nicht erstmal ein Ziel. Ich will jetzt diese Ware sozusagen mir damit erstehen, sondern das Ziel ist das Geld selber. Ja, natürlich muss ich dann schauen, ja, wie wende ich es dann noch an. Aber der Sog, der Zwang zur Vermehrung, der liegt eben im Geld selbst. Egal, was ich dann damit noch anfange. Und das ergibt dieses Unermessliche, dieses Unbeschränkte an dem Vermehrungszwang des Geldes, das drückt sich nochmal aus in dieser unbeschreiblichen, unbeschränkten Gewalt. Und man sagt Unmenschlichkeit, ne, es ist natürlich was Menschliches, aber das drückt sich darin aus. Unmenschlich ist es, wenn man sich Menschen so nicht vorstellen will, aber unmenschlich werden Menschen wann? Eben in dieser Form, weil sie nicht von Geburt an solche unvorstellbaren Schweine sind, sondern weil es einen ganz banalen rechnerischen Zwang dazu gibt.
Ja, also dieses Humanismus in Europa, es geht um Bildung, es geht um Umgang mit Menschen, Menschenwürde, Menschenrechte, Dinge entwickeln sich. Und gleichzeitig basiert das auf dem Prinzip von Geld, das eben tatsächlich keine Gnade kennt. Ja? Keine Gnade kennt. Und auch allein zum Beispiel diese Konzentrationslager-Logik, sage ich nochmal, also ich habe an Konzentrationslager gedacht, dass man Patronen zählt, weil das ein Kostenfaktor ist. Ja? Und dass man deswegen, um einen Fehlschuss zu kaschieren oder um wild zu jagen, Hände lebendiger Menschen abhackt. Das hat mich daran erinnert, dass auf dem Weg in den Tod hinein noch Verwertung stattfindet durch die Konzentrationslager der Nazis im Dritten Reich. Auch die ökonomisch gedacht ist, kann man sich fragen, wo ist der Übergang? Ja, also auch das fand ich an dieser Stelle erschreckend und gleichzeitig doch irgendwie nicht überraschend. Ja? Nur halt in seiner Form widerwärtig.
Und vielleicht alles zusammenfassend jetzt über diese Folge. Das ist die Art und Weise, wie die Welt unterworfen wird und wofür diese Unterwerfung stattfindet. Die europäische Expansion. Warum? In Europa gerät es dazu, dass diese Länder, dass eine Gesellschaft, dass dann Staaten von Geld leben. Und mit dieser Logik des Geldes müssen sie ausgreifen und sorgen dafür, dass die gesamte Welt genau dem unterworfen wird. Ich habe in meinem Buch geschrieben, ich kenne kein größeres Grauen und habe dafür viel Schelte einstecken müssen. Ich denke, es ist ein Grauen. Ich kann mir das nicht anders irgendwie benennen, als dass das grauenhaft ist.
Es ist grauen. Und wenn man nochmal, aber wirklich, von mir kriegst du da keine Schelte, ganz im Gegenteil. Ja? Das ist ja auch der Punkt. Wir kriegen ja auch zum Beispiel Schelte, wenn wir Indianer sagen. Ja? Oder vielleicht rutscht uns mal raus, von Schwarzen zu reden. Das, was ich auch in diesen letzten drei Folgen, also drei Geschichten, wo es um die Indianer, die Irokesen ging, die Vertreibung, ja, wo es darum geht, wie es den armen Chinesen erging, die opiumsüchtig gemacht worden sind. Und wo es wir jetzt, Kongo. Für mich ist der Inbegriff von Rassismus das Anwenden der Geldlogik auf Hautfarben. Ja? Und nicht die Hautfarben selber. Ja. So, und für mich ist dieses Schelten von Sprache als Fußnot, das hat jetzt mit dem gar nichts zu tun, aber dass wir auch gescholten werden wegen Sprache, für mich der Inbegriff des Teetrinkers, der Umgangsformen will und der Tee basiert auf der Sucht eines ganzen Landes, das mit Krieg überzogen wird, ja, China, damit es den Tee so geben kann, dass er Gewinne abwirft, ist für mich genau das, dass man jetzt anfangen würde, wir müssen jetzt an den Worten hier feilen und irgendwie gucken, dass man es hier mit feinster Benennung würde irgendeinem Menschen besser gehen. Allein was du erzählt hast, wie Sklaven ergangen ist, wie die Geldlogik Menschen, und das sind ja dann, wenn die Europäer kommen, meistens Menschen anderer Hautfarben. Ja? Und wenn das unter Geldlogik genommen wird, dann hast du genau das, was Rassismus in dem Sinne ausmacht, aber entscheidend ausmacht, das ist nicht so sehr die Ideologie, die hier die Rolle spielt, sondern indem Menschen zu nichts anderem gemacht werden, als Mittel zum Zweck zur Verwertung von Wert, also zum Vermehren von Geld, werden sie jeglicher Würde beraubt. Jeglicher Würde beraubt. Was so? Und das fand ich halt auch nochmal für beide Folgen entscheidend. Und vielleicht noch eine letzte Fußnote zu Belgien. Das war schon wichtig fürs Wirtschaftswachstum von Belgien. Ja?
Ja, allerdings.
Ja? Wir sind ja bei Warenschöpfen. Und dieses Prinzip, dass um alles in der Welt es zu Wirtschaftswachstum führen muss, bedeutet, das sucht sich seinen Weg. Ob das jetzt die Ausbeutung der eigenen Bevölkerung ist, ob es jetzt die Optimierung ist durch Kredit, durch Spekulationen, durch Kapitalanhäufen, ob es dadurch geht, dass man die Produktivkräfte steigert, gibt viele Möglichkeiten. Oder eben, dass man auszieht in die Welt und die gesamte Welt sich unterwirft und zu diesem Prinzip macht, ist eine sehr gute Möglichkeit zu Wirtschaftswachstum. Ich habe fast schon das Gefühl, wenn man jetzt auf alle drei Folgen guckt, auf Arbeit und Geld, dass es, wenn wir das nochmal zusammenfassen würden, schon die Überleitung für die nächste Folge sein kann.
Wir haben hier ja unterschiedliche Formen von Arbeit gesehen. In der Regel kann man sie nur zynisch solche Formen nennen. Zum Beispiel eben die Arbeit, Indianer zu vertreiben, um das Land zu Ware zu machen.
Genau, oder Eske, warte mal kurz. Oder Old Shatterhand. Womit ist Old Shatterhand beauftragt im ersten Band, wo er Winnetou 1? Weißt du, womit er beauftragt ist?
Muss zugeben, nein.
Er muss den Weg vermessen für die Eisenbahn.
Ach ja.
Und Land vermessen, könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, wäre Arbeit. So, das kostet dann vielleicht auch noch ein bisschen Geld. Die Vermessung des Landes und die Archivierung im Staat, aber ist eine spannende Form von Arbeit, ist bestimmt nicht die Lohnarbeit, die Marx meint, oder?
Sicher nicht.
Oder wo man eine Art von Lohnarbeit hat in Indien, um Opium herzustellen, das dann vertickt, dann wieder dafür Tee kauft. Es muss transportiert werden und man hat Militärkosten, eine Gewinnverlustrechnung muss auch das. Also die Form, wie Arbeit als Ware dem Ganzen dienen muss, selbst zur Ware wird, sei es als Sklavenarbeit oder als Lohnarbeit oder durch seltsame Zwischenformen. Und wie sie dann notwendig auf Industrialisierung hinausläuft, auf all das werden wir uns doch in der nächsten Folge freuen können, richtig?
Ich jedenfalls freue mich darauf und sage jetzt, also das waren wieder mal die Money Profiler. Wir sind hinter dem Geld her, weil wir uns seiner Übermacht nicht einfach ergeben wollen.
Wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom Moneylab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.